Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Sunrise hat ein neues Angebot zum Telefonieren, eine Mogelpackung, die einen Espresso-Hörer verärgert hat. Und wie zuverlässig sind die Informationen von der grössten Wissensplattform der Welt, Wikipedia? Wissen Sie, was VoIP ist? Der Daniel Fürst aus Basel hat es auch nicht gewusst. Bis er den Telekom-Anbieter gewechselt hat und der ihm ein Angebot verkauft hat, das nicht dem entspricht, was er wollen hat. Statt digital über die ISDN-Leitung hat er beim neuen Anbieter nämlich plötzlich übers Internet telefoniert, eben per VoIP, was so viel heisst wie Voice over IP.
Wenn man mir gesagt hätte, was VoIP ist und wie es funktioniert, wäre es mein freier Wille gewesen, ob ich das Produkt hätte wollen oder nicht. So habe ich mich schlicht und einfach fast betrogen gefühlt und unter den Tisch gezogen gefühlt.
Ein Angebot, das etwas anderes bietet, als es verspricht, der Raphael Zeier.
Weil der Daniel Fürst aus Basel seinen ISDN-Anschluss, also seinen digitalen Telefonanschluss von der Swisscom zu Sunrise wollte zügeln, ist er im nächsten Sunrise-Laden.
Ich habe mich entschieden für ein Abonnement, das irgendwie heisst Sunrise 15.000 plus Click and Call. Und irgendwie steht dann auch auf der Packung noch ISDN.com vor. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich wieder ein ISDN-Angebot daheim habe.
Dass der Herr Fürst nicht das Telefonabo bekommen hat, das er eigentlich wollte, das hat dem ersten Techniker erklärt, der ihm den Anschluss dann installiert hat. Was er da bekommen hat, das sei nicht ISDN, das sei VoIP. VoIP schreibt sich V-O-I-P und ist eine englische Abkürzung. Übersetzt heisst VoIP so viel wie übers Internet telefonieren. Internettelefonie gibt es schon seit Ende 90er Jahren, hat sich aber im Privatbereich immer noch nicht so recht durchgesetzt, sagt der Telekom-Experte Ralf Bejeler von Comparis. Trotzdem gäbe es da schon recht viele Angebote in der Schweiz.
Von den bekannten Anbietern haben zum Beispiel Sunrise und Cablecom ein Internettelefonie-Angebot. Swisscom ist am Testen, aber hat noch kein kommerzielles Angebot, beziehungsweise hat vor ein paar Jahren ein kommerzielles Angebot wieder eingestellt.
Und dann gäbe es noch viel weitere Anbieter, wie zum Beispiel Skype. Die Qualität von diesen verschiedenen Angeboten sei unterschiedlich. Für die grosse Mehrheit der Bevölkerung lohne sich Internettelefonie für die Haie aber nicht. Das sei eher etwas für Leute, die wirklich gut mit Computern umgehen können.
Wer will basteln, der soll unbedingt mitmachen. Aber für die breite Masse ist es so, der kann einfach seinen ganz normal, gewöhnlichen Telefonanschluss behalten und weiterhin über den Telefonanschluss telefonieren. Das wird auf die nächsten paar Jahre wahrscheinlich noch die beste Methode bleiben zum Telefonieren.
Trotzdem hat der Espresso-Hörer Daniel Fürst schon jetzt und ohne es zu wissen genau so ein neues Internet-Telefonangebot von Sunrise bekommen. Und er hat auch tatsächlich Probleme damit.
Zuerst habe ich mal beobachtet, dass man die Box immer wieder abgestellt hat. Ich habe das nicht gemerkt. Wenn ich von außen heim habe anrufen wollte, hat es zwar bei mir im Hörer getönt, aber daheim hat man nichts gehört. Ich habe mich dann auch informiert bei der Sunrise. Sie haben mir dann als einziger Ratschlag geben können, ich müsste die Box einstecken und ausstecken, also vom Strom nehmen. Und das ist dann tatsächlich auch gegangen. Was ich noch festgestellt habe, es hat manchmal auch so ein bisschen Überfähigkeit und es kann auch sein, dass dann einfach plötzlich die Verbindung abklemmt.
Solche Probleme sind Sunrise bekannt und auch kein Einzelfall, sagt der verantwortliche Produktmanager Thomas Leber.
Ja, wir hatten in letzter Zeit technische Schwierigkeiten mit dem Produkt, die am 16.11. auch in einen Totalausfall gemündet haben. Ich will es deutlich sagen, die Probleme haben jetzt nichts mit der Reife der hier besprochenen Technologie zu tun, sondern sind eher ein Symptom von der wirklich zunehmenden Komplexität im Telekommunikationsmarkt generell. Man sieht ja auch, dass andere Provider da gelegentlich Schwierigkeiten haben mit Basisdiensten.
Die Probleme bedauert man bei Sunrise. Man sei aber dran, sie zu lösen. Das Angebot ISDN Comfort sei aber keine Mogelpackung. Auch wenn sie im Namen vollmundig ISDN und Comfort verspricht, aber beides dann doch nicht bietet.
Das ist ganz deutlich nicht die Absicht, jemanden da irre zu führen, sondern eher zu erklären, was wir an Funktionen in etwa abdecken. Das ist sicher ISDN. Wir haben noch den Zusatz Comfort gewählt, damit man auch sieht, das ist nicht nur ISDN, da kommt noch ein bisschen was dazu und es ist auch sicher ein bisschen anders im Setup als ein reines ISDN-Produkt heute.
Bei Sunrise stellt man sich also auf den Standpunkt, dass ISDN Comfort zwar technisch nicht ISDN sei, aber faktisch am Konsument genau das gleiche anbiete. Sunrise-Angebot ISDN Comfort sei aber sowieso eher für technisch fortgeschrittene Konsumenten gedacht, sagte Thomas Leber. Dass man das aber in dem Fall zu wenig klar gesagt hat, sieht man bei Sunrise auf Anfrage von Espresso ein. Gerade, dass es bei dem Angebot um VoIP, also Internettelefonie, geht, will ich mir in Zukunft deutlich schreiben.
Also wir werden sicher online ganz klar erklären, inwiefern die Telefonie sich unterscheidet von dem, was vielleicht ein normaler ISDN-Kunde heute zur Verfügung hat. Wir werden auch sicher noch ein paar weitere Informationen zu dem Endgerät herstellen, die heute so in jedem Detail noch nicht verfügbar sind. Da ist einfach die Webseite des Herstellers verlinkt. Das kann man sicher noch ein bisschen besser aufbereiten und auch dem Kunden dann noch erklären, wie er von dem, was er heute hat, zu dem, was er in Zukunft nutzen wird, wie er da am besten hinkommt.
Wenn man jetzt aber schon ein ISDN-Comfort-Abo abgeschlossen hat und das auch Problem macht, dann soll man sich bei Sunrise melden. Ein Fall, wo Sunrise nicht richtig zum Laufen gebracht hat, hätte es bis jetzt noch keinen gegeben, verspricht Thomas Leber. Und falls jetzt jemand, ohne das auch wirklich zu wollen, Internettelefonie bekommen hat, auch dann soll man sich melden.
Auch in dem Fall melden, das ist überhaupt nicht in unserem Interesse. Da sehe ich von vornherein, dass wir den Kunden auch so gar nicht glücklich machen können, weil das gar nicht seine Bedürfnisse trifft. Dann werden wir diesen Vertragsverschluss natürlich rückgängig machen.
Sagt der Thomas Leber von Sunrise im Beitrag von Raphael Zeier. Auch am Espresso-Hörer Daniel Fürst hat Sunrise jetzt angeboten, den Vertrag aufzulösen. Und falls er doch beim Vertrag bleiben will, bietet ihm der Telekom-Anbieter eine Entschädigung von 250 Franken an.
Espresso.
Und jetzt Konsumnachrichten mit dem Crispin Zimmermann.
Wer in einer Mietwohnung lebt, kann sich vielleicht schon bald über eine tiefere Miete freuen. Der Referenzzinssatz für Mieten ist gesenkt worden und liegt neu bei 2,75%. Das sei so tief wie noch nie, sagt der Schweizerische Mieterin- und Mieterverband. Wer vom neuen Zinssatz profitieren kann, erklärt Regula Mühlebach vom Mieterverband.
Man kann profitieren, wenn man einen Mietzins hat, wo derzeit auf einem Referenzzinssatz von 3% oder mehr beruht. Man kann das nachschauen, indem man mal den Mietvertrag anschaut und sieht, was ist dort für einen Referenzzinssatz festgehalten. Man sieht es aber auch, wenn man die letzte Mietzinserhöhung bekommen hat, sieht man, ob dort der Mietzins mehr als 3% ist. Und je nachdem kann man dann die Senkung verlangen.
Alternativ können wir auch mit dem Mietzinsrechner vom Mieterverband schauen, ob die tiefere Miete drin liegt. Der Rechner und ein Musterbrief, den man dann dem Vermieter schicken könnte, finden Sie auf drs1.ch in der Rubrik Espresso. Die SBB hat Probleme mit ihrem Fahrplan im Internet. Seit dem letzten Freitag ist es schon dreimal zu Teilausfällen gekommen. Entweder hat man gar keine Auskunft bekommen oder man hat sehr lange darauf warten müssen, so auch gestern Mittwoch. Seit Mitternacht funktioniert der Internetfahrplan wieder, sagt die SBB. Wo das Problem liegt, weiss man aber noch nicht genau. Als Übergangslösung hat die SBB darum gestern gratis Telefonnummern eingerichtet, wo man die Fahrplaninformationen überkommt. Die Nummer von dieser Fahrplan-Hotline ist 0800, dann 99, 66, 33. 0800, 99, 66, 33. Die Telefonnummer bleibt so lange aufgeschaltet, bis das Problem definitiv behoben ist. Wenn man mit einem Reisebus aus der EU unterwegs ist und Verspätung hat, dann gibt es neue Entschädigung. Darauf hat sich das Europaparlament und der EU-Ministerrat geeinigt. Bustouristen sollen neue ähnliche Rechte bekommen wie Bahn- und Flugreisende. Hat ein Reisebus mehr als 2 Stunden Verspätung, könnte man die Hälfte vom Billettpreis zurückverlangen. Die Regelung gilt erst für Fahrten, die länger als 250 Kilometer sind. Das Bundesamt für Verkehr prüft, ob die Regelung jetzt auch nicht nur in der EU, sondern auch für Schweizer Reisebusse soll gelten, erklärt Olivia Ebinger.
Wie immer, wenn die EU eine neue Regelung einführt, dann prüft auch die Schweiz, ob die entsprechende Regelung eingeführt werden soll. Ob und wenn diese Regelung für die Schweiz soll übernommen werden soll, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
Olivia Ebinger. Und das sind Konsumnachrichten mit dem Crispin Zimmermann. Früher hat man in dicken, schweren Büchern, Brockhaus zum Beispiel, müssen blättern, wenn man etwas genau hat wollen wissen. Heute kommt man in einer Sekunde und überall per Mausklick oder Handy zu solchen Informationen. Und zwar aus dem Internet. Wikipedia ist die grösste Wissensplattform der Welt und Wikipedia gehört zu den 10 meist besuchten Seiten überhaupt. Luzi Müller, wir machen ganz kurz, bevor wir zu Wikipedia kommen, noch die Verbindung zu WikiLeaks. In Tagen bei uns in den Schlagzeilen. Hat Wikileaks mit Wikipedia etwas zu tun?
Nein, hat überhaupt nichts miteinander zu tun, außer dass eben der Name den gleichen Ursprung hat. Wiki kommt, so viel ich weiss, aus dem Hawaiianischen und heisst schnell und wird auch verwendet im Sinn von Datenbanken im Internet. Also das eine ist die schnelle Enzyklopädie und Wikileaks, das Wort Leaks heisst Leck, also dort, wo Lecks, also wo Informationslecks an die Öffentlichkeit treten. Aber es hat nichts miteinander zu tun, so hat mit dem anderen.
Wir konzentrieren uns auf Wikipedia, ist für alle frei zugänglich, aber auch jede kann sie mit Informationen füllen. Da stellt sich die Frage, Luzi Müller, wenn jeder und jede mitmachen kann, wie kann man denn überhaupt die Qualität, was ja wichtig ist, gewährleisten? Mhm.
Also es ist tatsächlich so, jeder und jede kann das, aber man kann es nicht unbemerkt machen. Also da gibt es zwei Kontrollmechanismen, wo verhindern, dass Unfug in Wikipedia drinsteht. Zum einen gibt es Tausende von Administratoren, also das sind auch freiwillige Leute, die das in ihrer Freizeit machen, ehrenamtlich, und zwar eben Kontrollfunktion übernehmen. Die Administratoren, die sehen, wenn neue Artikel auf der Wikipedia erfasst werden oder wenn bestehende geändert werden. Sie schauen die an, die Änderungen oder die Neuerfassungen und reagieren eben auch bei offensichtlichen Fehlern.
Jetzt haben Sie von zwei geredet, genau. Kontrollmechanismen. Welches ist der zweite?
Der andere ist so, dass alles, was auf der Wikipedia draufsteht, das wird auch früher oder später gelesen von jemand anderem. Also es unterliegt auch der Kontrolle von jedem, der die Wikipedia benutzt. Also früher oder später stoßt jemand auf einen Artikel, der gleich gut oder vielleicht eben noch besser Bescheid weiss und will eben jeder und jede die Artikel kann bearbeiten, verschwinden dann auch vielleicht allfällige Fehler. Also es herrscht eigentlich eine ständige gegenseitige Kontrolle von all diesen Leuten drauf. Und die beiden Mechanismen, die garantieren eben eigentlich die Qualität auf der Wikipedia.
Das gibt es da aber schon so, aber Luzi Müller, die Mechanismen, die funktionieren nur, wenn niemand schlechte Absichten hat, also was, wenn jemand vorsätzlich falsche Informationen verbreiten will?
Ja, das ist richtig, das kommt auch vor, das ist man sagt, man redet von Vandalismus im Fall von Wikipedia auch. Typisches Beispiel wären Fußballclubs, das ist eine Zeit lang sehr beliebt gewesen, dass Fans jeweils von der gegnerischen Mannschaft denen die Artikel verwüstet haben, eben also Informationen absichtlich manipuliert, Personen oder Spieler verunglimpft haben und für so Fälle hätte dann Wikipedia müssen die Möglichkeit einführen, dass man Artikel sperrt, also dass man keine weiteren Veränderungen mehr zulässt. Das haben die Administratoren haben die Möglichkeit, in so einem Fall einen Artikel einfach abzuschließen, sagen, der ist abgeschlossen, da kann man nichts mehr daran bearbeiten. Aber fast ein heikler noch, der schwierigere Fall ist eigentlich, wenn es gar nicht um vorsätzlichen Vandalismus geht, sondern wenn bei einem kontroversen Thema zum Beispiel einfach verschiedene Meinungen bestehen und das nicht ganz klar ist schlussendlich, welche Meinung sich durchsetzt, welche sich im Artikel niederschlägt. Das ist vor allem für uns Benutzer, die Artikel lesen, zum Teil schwierig nachzuvollziehen.
Aber Luzi Müller, als Benutzer von Wikipedia hat man ja keine Möglichkeit, so heikle Artikel zu erkennen.
Doch, man hat eben mehr Möglichkeiten, als vielen Leuten bewusst ist. Man kann zum einen auf der Wikipedia-Seite selber die Versionsgeschichte sich anzeigen lassen, zu jedem Artikel. Da hat einen Knopf oben rechts auf der Webseite Versionsgeschichte. Und dort sieht man jede einzelne Änderung seit der Erstellung vom Artikel. Man sieht, wenn sie gemacht worden ist, von wem. Man sieht Wort für Wort, was geändert worden ist. Und es gibt jeweils auch zum Teil Diskussionen dazu, also wo die Leute, die Artikel geschrieben haben, untereinander noch diskutieren, wieso man das eine drin hat und das andere nicht. Also man hat eigentlich da die totale Transparenz, wie der Artikel entstanden ist, eben was vielleicht sogar noch für andere Meinungen bestanden haben, die nicht in Artikel eingeflossen sind. Und das ist ein riesiger Vorteil gegenüber dem klassischen Nachschlagewerk, wo es auch eine redaktionelle Arbeit gibt, aber die ist für uns nicht ersichtlich.
Jetzt ist es aber vielleicht nicht jedermanns Sache, weil die Informationen will man schnell und so fort. Es ist nicht jedermanns Sache, zuerst im Verlauf da die früheren Versionen miteinander zu vergleichen. Geht es nicht einfach?
Doch, es gibt noch eine einfachere Möglichkeit. Es gibt mittlerweile mehrere Projekte, die probieren, die Zuverlässigkeit von der Wikipedia auch wissenschaftlich auszuwerten. Eine von diesen Projekten heisst WikiWatch. Das ist eine Webseite, die einem die Möglichkeit gibt, Wikipedia-Artikel auf ihre Zuverlässigkeit zu berechnen quasi. Also das ist eine mathematische Überlegung dahinter. Das heisst, die Webseite schaut die Entstehung von diesem Artikel an, und zwar aufgrund von reinen Zahlen. Zum Beispiel, wie viele Autoren haben am Artikel mitgeschrieben? In dem Fall gibt der Artikel mehr Punkte, je mehr Autoren gewesen sind, weil das die Zuverlässigkeit erhöht im Normalfall. Wie umstritten ist es? Also, wie verschieden sind die einzelnen Meinungen? Wie viele Quellen zum Beispiel werden verwendet? Oder wie viele andere Artikel verweisen wieder drauf? Das gibt auch zusätzliche Punkte. Und am Schluss gibt es einfach eine Gesamtwertung, die für uns dann sichtbar ist. Zwischen 0 und 5 Sternen kann ein Artikel bekommen. Und das ist aber einfach ein Hinweis. Das ist ist wahrscheinlich ein zuverlässiger Artikel und möglicherweise nicht ganz so ein zuverlässiger Artikel. Also denken dort die Webseite natürlich nicht für einen, aber sie macht einfach anhand von diesen rein rechnischen Anhaltspunkten, gibt sie mal eine erste Auskunft.
Also das Bewertungssystem ähnlich wie bei den Hotels, wo man das kennt, mit den Sternchen. Wenn man jetzt all das nicht machen mag, einfach schnell eben nur eine Information holen, wie beurteilen denn Sie allgemein die Zuverlässigkeit von Wikipedia?
Ja, die darf man getrost wirklich sehr hoch einstufen. Es hat auch in vergangenen Jahren immer wieder mal Studien gegeben, wo man auch Wikipedia mit so Standardwerken wie dem Brockhaus oder der Enzyklopädie Britannica verglichen hat, indem man einfach Stichproben genommen hat von einzelnen Artikeln und die auf Qualität analysiert hat. Und von der Menge her hat Wikipedia sowieso schon lange die Nase vorne, aber man hat eben auch gesehen, dass in sehr vielen Fällen die Wikipedia auch qualitativ besser abgeschnitten hat als die Standardwerke, erstaunlicherweise.
Also nein, die Technologie-Fachmann, Luzi Müller. Merci vielmal, wenn Sie zuhause, die uns zulassen, die Webseite interessiert, wo man Wikipedia-Artikel kann, eben bewerten lassen mit diesen Sternen, dann finden Sie den Link bei uns auf der Internetseite drs1.ch unter Espresso.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.